Erstmal begrüße ich alle zum zweiten Tag der Linux-Sache, der Chemnitzer Linux-Sache. Und zum heutigen Morgen schon gut gefüllt. Und der Andreas Tille wird uns jetzt ein bisschen was über GIS und OpenStreetMap und Ähnliches erzählen.
Ja, schönen guten Morgen. Ich sehe also meine wesentliche Aufgabe erstmal darin, euch hier ein bisschen wach zu machen am frühen Sonntagmorgen. Ich bin selber Frühaufsteher, habe nicht so das Problem, aber erstmal schön, dass ihr früh um die Uhrzeit schon da seid. Zum Thema muss ich sagen, also ich bin schon sehr lange Debian-Entwickler, habe aber insbesondere das Projekt DebianMed im Fokus, wo das für Mediziner und Biologen sowas ist und habe hier schon auch darüber vorgetragen. Mit Debian GIS kenne ich mich eigentlich gar nicht so sehr aus, bin da also gar nicht so sehr der Profi, habe aber sehr viel Parallelen, Gemeinsamkeiten gesehen und habe dann so ein bisschen inner Debian Forschungsarbeit betrieben, was die GIS-Leute tun, was sie besser machen, was sie anders machen, was sie besser machen könnten. Und möchte aber, bevor ich anfange, eigentlich mal kurz umfragen, wer ist denn eigentlich wegen des Stichworts OpenStreetMap hier drin? Wer sitzt denn hier wegen OpenStreetMap drin? Naja, das habe ich so ein bisschen befürchtet. Also das steht im Titel, aber ich OpenStreetMap-Vortrag habe ich vor 2 Jahren gehalten, letztes Jahr ein Workshop. Ich will euch nicht enttäuschen, aber so viel zu OpenStreetMap kommt nicht. Es ist nur, wird nur gesagt, welche Pakete sind in Debian dazu da. Ich bin auch kein Böse, wenn er jetzt wieder, ich will keinen vertreiben, aber wenn er sagt, es kommt auch was und ich kann da so ein bisschen mehr in die Schiene gehen, um euch nicht zu enttäuschen. So, also erstmal möchte ich was ein bisschen Abstraktes sagen, dieses sogenannte Blends-Konzept. Dann möchte ich das Debian-GIS-Team vorstellen und dann so ein bisschen auf ausgewählte Pakete eingehen und dann gehe ich eben so ein bisschen mehr auf die OpenStreetMap-Sachen ein, was da sinnvoll und schön ist. Und ich denke, ich habe den Vortrag auch so gestaltet, dass zum Schluss noch ein bisschen Zeit für Fragen ist und dann stehe ich da voll zur Verfügung. Zum Blends-Konzept sage ich immer ganz gerne Folgendes. Das Debian stelle ich mir so vor, ich habe einen Nutzer, der installiert auf seinem Computer dieses Debian und Debian besteht aus einer Vielzahl von Paketen, wo im, sagen wir mal, aktuellen Fall möglicherweise nicht mehr so, aber im historischen Fall immer so eine Person pro Paket verantwortlich war. Da gab es einen, der paketierte jetzt das PostgreSQL, einen das Apache und einen die Kernel und so. Und ich bin mit dem WordNet, was kaum jemand kennen wird, zu Debian gekommen. Das war eigentlich, man hat nicht unbedingt Zielstellung, Debian-Maintainer zu werden, sondern bei mir war das so, da ist ein Paket, das will jetzt keiner mehr haben. Wenn ich mich jetzt nicht kümmere, dann passiert nichts mehr. Und so bin ich eigentlich in Debian reingerutscht. Mittlerweile ist das so, dass diese einzelnen Gesichter aber oft jetzt Teams sind. Das geht auch so ein bisschen in die Blends-Richtung. Wir bilden Teams um Pakete, um diesen sogenannten Run-Over-by-Bus-Faktor zu reduzieren. Also es muss ja nicht unbedingt der eine Entwickler gerade vom Bus überfahren werden, aber schon, wenn das fröhliche Ereignis eintritt und er kriegt Kinder, dann hat er nicht mehr so viel Zeit dafür und dem Paket geht es nicht mehr so gut. Deswegen wollen wir da Teams machen. Und das Problem, wenn ich jetzt ein Nutzer bin, der, also hier steht jetzt noch keine GIS-Anwendung mit drauf, die GIS-Anwendungen sind Spezialanwendungen, darum geht es bei Blends. Die haben nicht so hohe Popularität wie OpenOffice oder Firefox, wie auch immer. Und wenn ich jetzt eine Debian-CD erhalte, dann stehe ich meistens vor dem Problem, ich bin der Nutzer, der eine Vielzahl von Programmen sieht, ein einziges Wirrwarr, 30.000 Pakete, wo ist denn nun das, was relevant für mich ist? Und diese Frage wollen die Blends beantworten, und zwar gibt es Scholar Linux, das ist für Schulen, dann gibt es das DebianMed, das ist für Mediziner und Biologen, und dann gibt es auch DebianGIS. Und das sind, dann gibt es auch noch mehr, aber ich habe jetzt mal beispielsweise wie so eine, ich fokussiere den Nutzer auf das, wie mit so einer Linse auf etwas, dass er das leicht findet. Und einerseits fokussiere ich die Nutzer darauf und andererseits bündel ich so ein bisschen die Entwickler, die mit den Paketen zu tun haben, dass einer mal auf die Pakete des anderen guckt, dass ich so ein Teamwork rausstelle. Das ist sozusagen die sehr vereinfachte grafische Darstellung von dieser Blends-Idee. Man kann es auch anders darstellen, es gibt hier so verschiedene Blends und meine Idee ist so ein bisschen, dass die alle so ein bisschen ineinander greifen. Also das DebianMed hat so einen Biologiezweig, da kommen dann die Chemiker mit dazu, die haben auch gemeinsame Pakete. Debian Science spielt so ein bisschen rein oder Debian Junior, die haben auch ein bisschen was mit Multimedia zu tun, weil die Kinder ja auch ein bisschen Musik machen möchten. Und so, wenn man... Es sind ja noch sehr viele weitere Aufgabenbereiche denkbar, für die es jetzt nicht so ein spezielles Blend gibt. Da könnte man den ganzen Raum der Nutzer abdecken, indem man so einzelne Themenbereiche macht. So stelle ich mir Debian eigentlich vor. weil Debian ist so groß, diese 30.000 Pakete, man muss das substrukturieren. Und diese Substrukturen, die finden sich unter dem Stichwort Blends wieder. Der Name ist ein bisschen, erregt auf ein bisschen nachdenkliches Nachfragen. Früher hieß es nur interne Projekte. Und weil man sich so ein bisschen von den technischen Projekten abgrenzen wollte, Technik war so, wir bauen jetzt also verschiedene Programmiersprachen oder der Kernel, das waren auch interne Projekte, haben gesagt, müssen es jetzt ein bisschen anders nennen. Und kam jemand auf die Idee Custom Debian Distributions, unter dem Namen habe ich auch schon darüber mal vorgetragen, vor vielen Jahren, das war aber total missverständlich, weil ich habe einen Vortrag gehalten über Debian Science, hatte eine große Folie, Debian Science ist vollkommen in Debian drin, wir machen das wissenschaftliche Projekte, war auch alles groß geschrieben, dass es vollständig in Debian ist. Die erste Frage, meldet sich jemand, warum macht ihr jetzt noch eine extra Distribution über Wissenschaften? Das gibt's doch alles schon in Debian. Also das war schwierig zu vermitteln. Mit dem Namen Custom Debian Distribution denkt man, man nimmt Debian her und macht was anderes. Das musste also entfallen. Ich hatte dann mal so eine Idee, wir nennen das Debian Internal Solutions, um zu sagen, ist intern, das war mir sehr wichtig. Und das ist sehr interessant, das sage ich mal so als Anekdote, dann tauchten also haufenweise Leute auf, die nie was mit dem Thema zu tun hatten. Plötzlich waren die auf der Mailingliste und wer kennt das hier, Fahrradschuppen streichen, das ist so ein Begriff. Also da, wenn sich Leute zusammensetzen, um ein Atomkraftwerk zu bauen und das ist in einer halben Stunde abgehandelt. Atomkraftwerk, ja, mach das mal. Und dann ging es um die Farbe des Fahrradschuppens für die Mitarbeiter und dann haben die 3 Stunden diskutiert, haben kein Ergebnis gefunden. Genau das ist das, diese einfachen Probleme, wie so eine Namensfindung, die können so viel Zeit fressen. Und ja, ich habe gesagt, Leute, schlagt Namen vor und dann stimmen wir ab. Und dann ist dann schließlich Debian Blends draus geworden. Blends heißt sowieso beim Kaffee, ich suche mir die besten Sorten zusammen und mixe mir den Geschmack, den ich haben möchte, den mixe ich mir zusammen. Das ist so die Idee bei Blends und hat den großen Vorteil gegenüber diesem Custom Debian Distributions, dass man nicht sofort denkt, aha, ich wüsste, was das ist, ich lese gar nicht mehr nach. Bei Blends guckt man sich nochmal an, was meinen die denn damit? Und ich glaube, das ist eher ein Feature als ein Problem, dass man das nochmal nachlesen muss. Soweit zum Namen. Vergleichbare Sachen sind in Fedora die sogenannten Spins. Da gibt es auch einen Geo-Spin. Ich kann nicht viel dazu sagen, ich habe nur gesehen, dass es das existiert und dass die eben auch die Absicht haben, GIS-bezogene Pakete dort zu paketieren. Es sind meiner Meinung nach nicht so viele wie in Debian drin. In OpenSUSE habe ich es nicht gefunden. Da gibt es, wie gesagt, ich komme aus Debian Med, da gibt es was Vergleichbares für Mediziner, auch in einem anderen Stadium, als wir das derzeit haben. In Ubuntu habe ich auch nicht so gefunden. Das Schöne bei Ubuntu ist ja, wenn was in Debian drin ist, dann wandert das zu Ubuntu. Also wer jetzt Ubuntu-Nutzer ist, der braucht nicht denken, ach, jetzt hilft das mir das gar nicht weiter. Also alle Pakete, die ich vorstehe, alles, was ich jetzt sage, das trifft auch für Ubuntu, nur die haben kein spezielles Team, was sich jetzt drum kümmert. Das wird einfach so ein paar Sachen mitgenommen. Liegt auch ein bisschen mit daran, weil die GIS-Leute nicht so stark strukturiert sind, wie ich das bei Debian Med anstrebe. Das komme ich dann noch zu. Wer BSD-Fan ist, der findet auch so ein Ports-Collection über Geografie-Programme, wo also in BSD sozusagen, die nach diesem Port-System viel Geografie-Software auch paketiert ist. Man kann aber sagen, dass in Debian GIS sozusagen die größte Anzahl paketierter GIS-Software enthalten ist und dass auch die Anzahl derjenigen Leute, die sich darum kümmern, mit die größte ist, verglichen mit den anderen Projekten. Was ein bisschen mit der Natur der Sache liegt, weil Debian auch insgesamt sehr viel hat, da ist dann auch ein bisschen mehr Masse dahinter. Und wenn jetzt jemand von anderen Distributionen was kennt oder so, bin ich auch, ich habe nichts gegen andere Distributionen, ich würde das auch mit fördern wollen. Ich mache das auch so, dass ich bei Debian Med mit auf der Fedora und auf der SUSE-Liste mitlese und Tipps gebe und sage, wir haben da schon was gemacht, das könnt ihr übernehmen oder so. Ich sehe da eigentlich eher keine Konkurrenz, sondern wir wollen Nutzer unterstützen und mit Upstream zusammenarbeiten. Also wenn da noch jemand Tipps hat, das nehme ich gerne mit entgegen. Der Zweck eines Blends ist eigentlich, dass ich mir auf ein spezielles Thema aufmerksam mache. Weil es ist oft so, dass Leute annehmen, aha, ich habe jetzt das Betriebssystem, eine Distribution und dann gehe ich hin und hole mir die Software, die ich brauche. Wir wollen aber sagen, in Debian, wir können euch damit unterstützen. Also mittlerweile ist es in dem Gebiet der Biologie so, das war eigentlich auch mein Ziel vor 10, 11 Jahren gewesen, zu sagen, wenn jemand Biologie-Software braucht, dann soll er gar nicht dran denken, irgendwas anderes zu nehmen. Da muss die natürliche Antwort sein, da muss ich Debian nehmen, weil da alles drin ist. Und genauso ist das beim GIS. Wenn ich jetzt was mit GIS machen will und ich frage jemanden XY, du, was soll ich denn von der Distribution nehmen? So, pff, klar, muss Debian nehmen, da ist ja alles dabei. Das soll sozusagen, das ist das Ziel, auf dieses Thema, spezielle Thema aufmerksam machen. Insofern will ich auch eben Nutzer eines spezifischen Interessengebiets für Debian gewinnen. Das ist schon so ein bisschen in gewisser Weise auch eine Art Werbung für Debian, weil man sagt, hör mal zu, da hast du es leicht, das kannst du machen und hast somit einen Vorteil, wenn ich jetzt eine andere Distribution nehme, muss ich mir alles nochmal kompilieren. Das kann man tun, sicher, aber das kostet natürlich Zeit und die Zeit wollen wir den Nutzern ersparen. Und schließlich ist auch noch sehr wichtig, dass man die Zusammenarbeit zwischen Nutzern und Entwicklern fördert. Das ist ganz wichtig, weil wir, das habe ich ganz stark gemerkt, dass diese Entwickler von diesen naturwissenschaftlichen Paketen zur Gensequenzierung, was weiß ich, die kommen nicht so richtig mit ihren Nutzern zusammen. Da sind wir dazwischen und reden mit beiden. Und das ist ein Effekt, der ist ausgesprochen wertvoll, weil man manchmal kriegt man Bug-Reports in Debian und schickt dann Patches zu den Anwendern und zu den Entwicklern und das ist sehr wichtig und man wird da sehr, sehr wahrgenommen und ich habe das gerade gestern auch wieder festgestellt, dass das in dem GIS-Feld leider noch nicht so etabliert ist. Da war so ein Vortrag über OpenStreetMap, wie man Karten macht, fand ich sehr schön, war ein schönes Programm dabei, habe ich mich sofort gemeldet, würde ich gerne für Debian paketieren, kannst du machen, gut, freie Software, kann ich immer machen. Und dann hatte ich aber die Frage, du hast auf deiner Webseite jetzt keine Versionierung dabei. Das würde uns helfen, weil wenn so ein Debian hat so einen Mechanismus, guckt immer automatisch auf Webseiten, ist eine neue Version da und dann leuchtet eine Lampe auf. Das ist ganz schick. Und sagt, ja, da habe ich jetzt nicht so das Interesse und so. Es ist seine Sache, wenn er sagt, das ist so mein Privatprojekt, kann er gut machen. Aber ich habe eben die Erfahrung gemacht, dadurch, dass wir in der Medizinbiologie so einen starken Kontakt zu den Upstream-Entwicklern haben, da sagen, pff, klar, mache ich dir. Weil ich interessiert bin, dass du meine Software da reinbringst. Und dieses Interesse von Upstream-Seite zu wecken, dass sie sagen, ja, mir ist das wichtig, dass ihr das paketiert, das ist auch so ein Zweck von Blends, dass sie sozusagen einen kleinen Wunsch dann sofort unmittelbar erfüllen. Das ist eine schöne Sache. Insofern ist ein Blend eine Möglichkeit, Debian in einem speziellen Bereich populär zu machen. Das kann man so formulieren. Dann gibt es bestimmte Werkzeuge, Formalismen, also sogenannte Metapakete. Die Metapakete sind eigentlich nur Abhängigkeiten. Ich sage, installiere mir, sagen wir, wenn ich OpenStreetMap machen will, da gibt es ein Metapaket, das heißt GIS-OSM. Und dann, wenn ich GIS-OSM installiere, dann habe ich alles, was mit OpenStreetMap zusammenhängt, wird dann installiert. Alles kommt da hinterher. Das ist sehr praktisch, weil man, wenn man jemand überhaupt noch keine Ahnung hat, was er installieren soll, muss er nicht sagen, naja, du brauchst JOSM, du brauchst Prune, du brauchst Wiking, du brauchst dies, du brauchst das, sondern installiere das Paket, hast du alles. Das ist ja schick und ich zeige auch noch nachher, dass sich da noch andere Konsequenzen daraus ergeben. Und diese Metapakete, die werden anhand sogenannter Task-Files, also diese einzelnen Aufgabengebiete, Themengebiete sind Tasks. Und da gibt es ein Debian-Paket, was mir aus diesen Tasks diese Metapakete baut. Das wird automatisch gemacht, da wird immer geguckt, sind die Pakete wirklich verfügbar. Und dann wird die Dependency erstellt und ansonsten wird gesagt, ja, das ist zwar interessant, aber es ist noch nicht verfügbar, wird nur als Suggests angeboten. Wenn jetzt jemand einen lokalen Mirror hat oder so, kann er das immer noch benutzen und ist auch sinnvoll. Dann gibt es den sogenannten Web-Sentinel, da gehe ich nachher noch ein bisschen näher drauf ein. Das sind sogenannte Themenseiten oder Taskseiten im Englischen und Fehlerseiten. Die basieren genau auf dem gleichen Input, diesen Task-Files. Ich zeige das mal kurz, dass man sich vorstellen kann, das ist so eine Taskseite, da sehe ich alle sogenannten Tasks oder Themengebiete. Und wenn wir hier in dieses OpenStreetMap mal reingehen, dann sieht man hier eine Liste von Paketen, die in Debian drin sind, jeweils mit ihrer Beschreibung, mit einem Screenshot, den ich hier vergrößern kann. Auf dem Monitor nicht so gut, ich habe ein bisschen größer gemacht, dass man gut sehen kann. Die Sachen sind alle übersetzt. Ich habe hier noch Metainformationen, die ich hier noch. Vielleicht, ja, jetzt muss ich das mal rübernehmen. Warum kriege ich das jetzt nicht? Ah, okay, zeige ich nachher nochmal. Ich wollte es sowieso später dann nochmal zeigen. Und dann, wir haben auf der einen Seite diese Task-Seiten und auf der anderen Seite haben wir auch sogenannte Fehlerseiten. Mit der Idee dahinter, wenn jetzt jemand interessiert ist an geografischer Software und sagt, ich will Debian ein bisschen helfen, wo fixe ich den Fehler, dann führe ich den erstmal dahin, wo in die Pakete existieren. Und dann kann er ja sehen, aha, in den OpenStreetMap-relevanten Seiten, da finde ich also eine spezielle, also alle Programme, die OpenStreetMap betreffen, und da kann ich mir angucken, welche Fehler da sind und ob ich da vielleicht einen rausmachen kann. Ja, das ist sozusagen.
Zwischenfrage.
Gerne.
Kann man die Fehlermeldung auch in Deutsch schreiben?
Also, das ist ein Problem. Ich generiere keine neuen Sachen, die nicht im Backtracking-System drin sind. Ich greife in das Backtracking-System rein und da ist mit Sprache Englisch. Das kann ich nicht ändern. Ich habe großes Verständnis für Deutsch und Nicht-Deutsch und deswegen gibt es hier auch auf diesen Task-Seiten. Man sieht das, hier ist ein Button Beschreibung übersetzen. Ich kann da sofort, da wollte ich nachher noch drauf eingehen, weil wir haben ja einige schon übersetzt, zum Beispiel hier diese GOSM More. Der ist übersetzt, die Beschreibung, und da kann ich aber auch noch die Beschreibung korrigieren, wenn ich merke, sie ist falsch. Das ist alles drin. Ja, aber die Bugs, nein. Ehe ich mich hinsetze und Bug übersetze, habe ich ihn vielleicht auch gefixt. Das tut uns leid, dann muss man Englisch lernen. Ja, und sämtliche Informationen, die ich hier auf diesen Webseiten habe, ist alles automatisch generiert. Da habe ich, da gibt es eine sogenannte Datenbank, die Universal Debian Database, und da kommt sämtliche Informationen raus. Auch die Screenshots sind nicht extra dafür generiert, sondern die kommen, das ist die gleiche Quelle, wo auch auf den Paketseiten das angeboten wird, was man in Synaptic sehen kann. Überall sind die gleichen Screenshots verwendet. Dann haben wir so ein bisschen diese Developer-Seiten haben wir so ein bisschen unterteilt in das GIS-spezifische, OSM-spezifische. Da will ich jetzt nicht groß drauf eingehen, das ist entwicklerorientiert. Dann ist, wie gesagt, diese UDD, diese Ultimate Debian Database. Also alles, was hier unterstrichen sind, sind Links, und der Vortrag ist im Netz. Ich zeige dann die Adresse und dann kann man dann draufklicken und dann findet man das gleich. Und ich habe also für diesen Web-Sentinel die UDD-Information angereichert, also das heißt, ich habe was dazu geschrieben, dass, was jetzt immer guckt, was für neue Debian-Pakete hochgeladen wurden, dass die Informationen über neue Pakete gleich auf den Taskseiten kommen. Ich habe auch was geschrieben, wo die Entwickler dran arbeiten. Die haben ja meistens Versionskontrollsysteme, SVN oder Git, und die werden einmal täglich, parse ich die ganzen Repositories und nehme die Meta-Informationen auch in diese UDD rein, sodass man auf diesen Themenseiten auch gleich sehen kann, woran arbeiten die denn? Also in dem Task-File, was ich am Anfang gesehen habe, wird das mal alles eingetragen an Paketen, was jetzt möglicherweise auch in Frage kommt. In das Metapaket kommt es noch nicht rein, weil das ist ja noch nicht verfügbar. Aber auf den Task-Seiten sehe ich, aha, die sind da am Arbeiten an dem Paket, das ist ja spannend, da kann ich mitmachen. Oder da brauche ich nichts nochmal machen. Manchmal sagt man sich, ja gut, ein schönes Paket, fange ich mal an, und dann sollte man möglichst erst dort nachgucken, ob dann schon jemand was macht, und dann braucht man nicht das Rad nochmal erfinden. Was bei dem Debian GIS-Team so ein bisschen aussteht, ist so eine Dokumentation. Also wir haben in Debian Med haben wir gesagt, wir sind jetzt auch nicht so die ganz stark technikfokussierten Leute. Da haben wir uns das Beispiel des Perl-Teams genommen. Das sind die Leute, die sind also ganz tief in der Technik drin, haben uns deren Policy oder Rahmenrichtlinien oder wie gehe ich mit meinem Repository um, was muss ich machen, wenn ich Teammitglied werden möchte. Also was muss ich wissen, wenn ich da teilnehmen möchte. Und dieses Regelwerk haben wir das übernommen und angepasst, und das sollte man jetzt im Debian GIS-Team auch nochmal tun. Das kann man im Prinzip kopieren, da muss man dann bloß Med durch GIS ersetzen und dann vielleicht noch ein bisschen Spezialitäten dazufügen. Das wäre eigentlich eine schöne Sache, was ich mir wünschen würde, was ich nochmal an die Leute rantragen werde, weil ich da auch nicht so tief mit drin stecke. Dann habe ich seit letztem Jahr, mache ich so eine Geschichte, nenne ich Mentoring of Months. Das ist im Prinzip, stelle ich meine Zeit zur Verfügung, um einen Monat lang einen Neuling zu betreuen, zum Paketieren. Das ist insofern eigentlich erstmal, das kann man ja auch so machen, ohne diesen Formalismus, Mentoring auf Manns, dass man sagen kann, ich bring dir das bei, hast du Fragen. Aber ich habe festgestellt, Leute, die freie Software entwickeln, machen das ja alle freiwillig. Ich habe jetzt keine Handhaber. Wenn ich ein Chef irgendwie wäre, könnte ich sagen, mach mal das Paket. Und dann macht er das, weil er dafür Geld kriegt. Das macht aber ein freier Softwareentwickler nicht, der sagt, ich komme jetzt nicht so richtig voran, hätte eine Frage, traue mich aber nicht zu stellen. Und ich will sozusagen erreichen, dass die Leute im Rahmen dieses Formalismus erstmal sich trauen darf, irgendwie auf der Mailingliste was zu sagen. Und was ich mir auch rausnehme, ist, dass ich die auch frage, was habt ihr denn gemacht? So ein bisschen so an die Hand nehmen. Dieses Mittel hat man sonst nicht bei Frau Software. Und sagen, ja, wie ist dann? Gib mal so einen Tagesbericht oder einen Wochenbericht, was du gemacht hast und so. Und dann merkt man, da sind Probleme, da steckt was und dann kann ich immer wieder weiterhelfen, damit das ein bisschen vorangeht. Und im Rahmen dieses Mentoring auf Manns haben wir jetzt so 5 oder 6 Pakete reingekriegt in Debian und haben auch, manche sind nicht fertig geworden, was ja nicht schlimm ist. Ohne diesen Formalismus wäre es ja auch nicht drin. Aber wir haben auch viel vorbereitet, auch komplexe Sachen, und das trifft insbesondere zu auf Leute, die wieder Upstream-Entwickler von Software sind. Also Upstream ist der Debian-Slang für Entwickler von Software, die wir übernehmen. Weil die eben, wie ich vorhin gesagt hatte, sehr interessiert sind. Ah, meine Software soll unbedingt paketiert werden, ich will das. Aber die Debian-Leute haben jetzt nicht so richtig die Zeit, die Manpower. Die können mir aber zeigen, wie es geht. Und das ist erfolgreich. Also wir haben auf diese Art und Weise, haben wir in den 10 Jahren, wo das Debian Med existiert hat, 10 Debian-Entwickler gewonnen. Das heißt, nur weil das Projekt, die haben richtig gesagt, wenn es das Projekt nicht gegeben hätte, genauso stelle ich mir das für GIS vor. Es muss Leute geben, die sagen, wenn es Debian GIS nicht gegeben hätte, dann würde ich jetzt nach wie vor meine eigenen Programme machen. Aber weil es das gibt, komme ich zu Debian, mache da mit und bin sozusagen involviert in das Projekt. Das ist sozusagen mein Plan, den ich auch schön finden würde, wenn das in dem Debian GIS passieren würde. Ich habe richtig so eine Umfrage gemacht, wo die richtig ankreuzen, ja, nein und sowas. Und das Interessante dabei ist auch, dass Leute, die nur wegen Debian Med zu Debian gekommen sind, jetzt machen jetzt ganz andere Sachen. Die sind gar nicht mehr in dem speziellen Projekt, sondern der eine ist sogar jetzt in dem Debian GIS drin und könnte da jetzt ein bisschen die Erfahrung weiterbringen und machen dann ganz andere Sachen. Das heißt, dass das Debian-Projekt insgesamt wächst, weil es diese Blends gibt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und das ist unter anderem auch wegen dieses Mentoring of Manns. Und was wir schließlich noch haben, viele dieser GIS-Applikationen sind ja auch vielleicht wissenschaftliche Arbeiten, die auch Publikationen haben. Und wir haben das sehr strikt gemacht, dass wir auch alle auf diesen Task-Seiten nochmal zitieren. Das sieht man jetzt hier auf den GIS-Seiten nicht, aber wenn nachher noch Zeit ist, kann ich das bei Bedarf zeigen, dass die Upstream-Autoren, die Wissenschaftler sind, auch gleich sehen, okay, da wird ja meine Publikation nochmal genannt, da wird ja für mich nochmal Werbung gemacht. Das ist mir ja auch wichtig, sozusagen diese Verbindung zu fördern, das ist auch sehr wichtig. So, wer sind denn jetzt die Leute hinter dem Debian GIS-Team? Ich habe hier mal so eine Grafik gemacht, auch motiviert dazu, wurde mal gefragt, wie viele Leute sind in dem Projekt, wer macht da mit, und die Frage ist schwer zu beantworten. Und dann habe ich mal so ein Google Summer of Code-Projekt gestartet, wo gesagt wird, wir gucken uns jetzt mal verschiedene Metriken an, also unter anderem, das ist jetzt eine Mailingliste, und da gucken wir über die Jahre, wer hat denn beigetragen und wer waren die 10 aktivsten Leute und was ist mit denen passiert, das ist ja sehr wichtig. Die Grafik sieht ein bisschen so aus, das täuscht aber hier, weil aus anderen Gründen, als ob das Projekt so ein bisschen den Bach runtergehen würde. Das ist nicht richtig. Das liegt darin begründet, weil das mehr so die nutzerorientierte Schiene ist und die GIS-Leute kümmern sich nicht um die Nutzer so richtig. Das ist so, das muss ich jetzt sagen, das ist ein Kritikpunkt. Was man hier aber sieht, ist, dass es sozusagen 2004 angefangen hat und 2005, 2006 wurde sehr viel diskutiert und dann brechen so ein bisschen die Hauptprotagonisten sind noch da, die ersten 3, und dazwischen bricht es auch so ein bisschen weg. Ah, da stehe ich sogar selber mit drauf. Zum Schluss habe ich mich so ein bisschen eingemischt. Man sieht das so ab 2009, 2010 habe ich da so ein bisschen mit angefangen zu diskutieren, um meine Erfahrungen mit reinzubringen. Gut, das sieht jetzt anders aus bei der Grafik, was die Leute so hochladen. Okay, so ganz anders sieht es noch nicht aus, aber das ist eine andere Tendenz. Hier muss man sagen, dass die GIS-Leute auch so ein bisschen gesplittet sind in die Leute, die so generell sich um allgemeine GIS-Software kümmern und solche, die jetzt ganz gezielt nur OpenStreetMap-Sachen paketieren. Deswegen habe ich das hier auch in 2 Graphen aufgesplittet. Muss ich, weil ich sonst, na gut, man könnte das technisch machen, egal. Die Information ist auch aus dieser UDD raus. Wer hat wann welches Git-relevante Paket hochgeladen und davon die 10 Leute, die das am häufigsten tun. Man sieht ja auch eine starke Tendenz, dass da 2 bis 3 Leute sehr aktiv sind bei den oben. Und ich habe eben Grafiken, die kann ich später zeigen bei Bedarf, bei anderen Projekten, wo dann die Basis hinten dicker wird, wo richtig Leute dazukommen, die jetzt diese Hauptprotagonisten stark unterstützen. Bei dem OSM-Projekt ist es im Wesentlichen, dass dieser David Paleino, der kommt aus dem Debian-Med-Projekt und der mappt jetzt nur noch. Das ist so richtig ein OpenStreetMapper. Der sitzt in den Zilien und mappt dort die Reben auf den Weinbergen, weil er sonst nichts mehr zu tun hat. Das ist sehr, der macht das ganz sorgfältig, macht super Arbeit und paketiert ja auch schön. Da freue ich mich richtig und dann muss eben noch ein paar Leute mit ranziehen. So, dann die Diskussion auf der Entwicklerliste. Da sieht man hier den bisschen gegenläufigen Effekt zu der Nutzerliste. Da steigt die Diskussion schon an in dem Debian-GIS-Team. Bei dem unteren Team, da kann man noch nicht so viel sehen. Da wird noch nicht, wie gesagt, das ist erst ab 2011, 2012. Da kann man noch nicht viel drüber sagen. Aber bei der Entwicklerliste von Debian-GIS, da geht schon, da sieht man schon einen Zuwachs. Aber auch wieder der Effekt, dass es im Wesentlichen 2 Protagonisten sind. Das ist ein bisschen wenig und da hoffe ich eben noch ein paar Leute mit hinzuzugewinnen. Das ist jetzt die Liste der behobenen Fehler in Paketen. Kann man auch wieder aus der UDD rausgucken, wann wurde ein GIS-relevantes Paket hochgeladen und mit Fehlerbehebung. Und da sieht man auch wieder die 2 Verdächtigen, die sehr viel machen. Und die Beiträge zum Versionskontrollsystem, also wann hat jemand zur Paketierung was beigetragen. Interessant auch hier bei dem OpenStreetMap-Paketierern, da machen also viel mehr Leute Arbeit an der Paketierung mit, als dann letztlich abladen. Bei den Uploadern waren es nur 5 und die an der Paketierung mitarbeiten, das sind aber schon 10 und vielleicht sogar mehr. Ja, also da sieht man, da sind im Verborgenen so noch Leute und das wird diese, durch diese Grafiken wird das ziemlich deutlich. Deswegen habe ich mir auch diese Analysewerkzeuge verschafft über dieses Google Summer of Code Projekt, um zu wissen, wer ist denn überhaupt dabei. Dann sieht man nämlich sehr schön, aha, der eine ist jetzt gar nicht mehr dabei. Also was man zum Beispiel auch sehr schön sieht, der Debian-Projektleader, der Stefano Zaccholi, wer den kennt, der war früher im OCaml-Team sehr aktiv. Und da hat man den immer in der Mailingliste gesehen. Und sobald der Debian-Projektleader geworden ist, dann zack, ging das runter. Da sieht man, wenn man die interner kennt, da kann man also richtig sehen, was passiert in den Teams. Ja, nun will ich noch was zu einigen Paketen speziell sagen. Und zwar, das ist so das GIS-System, das CRAS. Darum ist die ganze Gruppe eigentlich entstanden, weil jemand gesagt hat, ich brauche das CRAS, ich will das haben. Kennt jemand CRAS? Das ist gut. Also wenn Fragen zu CRAS kommen, fragt ihn. Ich weiß nicht, was das ist. Okay, so ungefähr. Aber das ist sozusagen die GIS-Applikation, die Leute haben wollen. Man kann alle möglichen schönen Sachen damit machen. Das ist ein professionelles System, wird man als Privatanwender nicht benutzen wollen, denke ich mir. Die Bedienung ist stark skript- und kommandozeilenlastig und ich habe mir sagen lassen, man kann alles, was mit geografischen Informationssystemen passiert, damit machen. Und dann gibt es noch QGIS oder Quantum GIS. Kennt das jemand? Das sind ja wahrscheinlich die Geografen. Ist also auch paketiert für Debian. Ich kann auch nicht viel dazu sagen. Es gibt das, man kann Karten entwerfen und viele verschiedene Geoformate damit bearbeiten. Ich bin, wie gesagt, kein GIS-Experte, wir können gerne versuchen, das zusammen diskutieren. Also ich kann nur sagen, das ist in Debian drin. Es ist meiner Meinung nach sauber paketiert. Also das muss man sagen, die Debian-GIS-Leute, die arbeiten zwar nicht so richtig gut miteinander zusammen, aber das, was sie technisch machen, das ist super, das macht einen richtig guten Eindruck. Also man kann sich wirklich darauf verlassen, die Pakete sind in Ordnung. Ja, das kann man überhaupt nichts dagegen sagen. Man sieht auch, die machen ihre Fehler zu und all sowas. So, das ist OpenStreetMap jetzt, da hatte ich auch gesagt, da kenne ich mich ein bisschen besser aus, weil ich das auch benutze. Das hatte ich auch schon vor 2 Jahren vorgestellt. Was man wissen muss, das heißt, upstream heißt das Paket Prune. Aber in Debian gab es schon ein Paket Prune, deswegen heißt das GPS Prune. Das muss man wissen. Und dieses sogenannte Hoheitswissen, sage ich mal, ist sozusagen in diesen Metapaketen schon mit versteckt, weil wenn ich das GIS-OSM mit installiere, dann holt er mir das Prune mit dem richtigen Namen schon auf meinen Rechner und dann finde ich das auch viel leichter. Ja? Ansonsten wird jemand, der Debian installiert hat, na, wo ist denn das Brunnen? Und das brauche ich doch. Und dann findet er das vielleicht nicht, aber dadurch, dass das eben in den Metapaketen drin ist, findet man das gut. Das dient zum Visualisieren, Bearbeiten, Umwandeln, Verwerfen von GPS-Daten. Zum Beispiel, wenn ich jetzt unterwegs war, dann will ich meinen Track manchmal bereinigen, dort wo ich irgendwo, war ich irgendwo einkaufen oder eine Gaststätte gewesen, das muss nicht auf dem Track sein, das kann man dann schön rausnehmen. Ich kann so ein bisschen mit den GPS-Daten nach der Reise spielen. Das ist also für mich immer das erste Track runterladen vom GPS-Gerät und dann mit Brunnen erstmal bearbeiten. Man kann sich das auch schön auf den OSM-Karten anzeigen lassen. Und ja, wie gesagt, die Punkte bereinigen, so dafür nehme ich das immer. Man kann das auch mit dem JOSM machen, aber ich habe mir das so angewöhnt. Es gibt auch Wiking, ist alles auch paketiert. Es gibt also auch in diesem Metapaket quasi konkurrierende Pakete, mit denen man gleiche Aufgabentypen erledigen könnte. Die sind da sozusagen, man kriegt das eben alles, wenn ich das Metapaket installiere und kann mir dann angucken, was ist denn das, womit ich nun am besten klarkomme. Wenn jetzt auch Fragen dazu sind, dann gleich mit dazwischen stellen. Einfach. Ja, dann ist der Java OSM Editor, das ist, also ich denke mal, das ist das Programm, wenn man in den OpenStreetMap-Stand unten geht, dann werden die wahrscheinlich auch diesen JOSM propagieren. Es gibt auch Alternativen dazu. Ich kann zu den Alternativen nichts sagen, die mögen auch gut sein, aber ich benutze den JOSM und bin zufrieden damit. Das ist ja immer so, wenn man einmal was benutzt und da kein Problem mit hat, dann ist alles schön, da muss man ja auch nicht weiter suchen. Es gibt allerdings, das möchte ich bemerken, Verfechter, dass man den JOSM eigentlich überhaupt gar nicht aus Paketen installieren darf, weil man immer die letzte SVN-Version haben möchte. Ansichtssache. Wird auch teilweise unten am Stand, habe ich mich mit denen unterhalten, habe ich vertreten die auch, dass man sagt, ja, man will immer das Letzte und Beste. Das muss jetzt jeder selber wissen. Ich bin da viel zu faul, mir das jedes Mal zu holen. Obwohl es auch leicht geht und so, aber Paket installieren, fertig und so. Es gibt auch überhaupt, also ich habe auch Leute gesprochen, die viel mit OpenStreetMap arbeiten und auch Debian-Entwickler sind, also die da sehr aufgeschlossen sind grundsätzlich, die sagen, OpenStreetMap-Software, das ist Quatsch, das zu paketieren, das will ich immer das letzte aktuelle haben. Ja, wenn ihr eine Meinung dazu habt, das kann man alle diskutieren. Ich bin da bequem, ich sage, Paket, fertig und dann brauche ich mich nicht kümmern. Das muss also im Prinzip jeder für sich selbst entscheiden. Ja, dann gibt es Q-Landkarte GT. Da kann man auch sehr viele schöne Sachen, ich habe mir noch nie die Zeit richtig genommen, das zu benutzen. Man kann sozusagen die Kartendarstellung, also das wäre für mich der Anwendungsbereich, die Karte, die ich habe auf meinem GPS-Gerät, kann ich mir dort anzeigen lassen und darauf navigieren und Routen erstellen und ist eigentlich eine Sache, die wahrscheinlich sehr gut ist. Wie gesagt, ich komme aber nicht so richtig dazu. Q-Landkarte mag jemand kennen, das ist also der Nachfolger dafür. Es gibt ein Treiberpaket für Garmin-Geräte, dass man das gleich die geplante Route dort rüberladen kann. Das müsste man dann installieren. Ist auch paketiert. Ist also sehr hilfreich, wenn jetzt Leute mal selber Karten machen. Das wollte ich mir auch nochmal vornehmen. Das wurde jetzt auch im Vortrag gestern mit angesprochen. Dann kann man die damit auch testen. Ich habe mir also eine Karte gerendert für mein Paket. Wenn man jetzt hier im Dreiländereck wohnt und nun nicht die einzelne Karte hat, dann ist es schön, dass man sich mal anguckt, ist denn dieser Prozess des Karteerstellens gelungen. Das kann man mit dem Programm sehr schön testen. Ist auch ein Frontend zu diesen GDAL-Werkzeugen und ist also wegen seiner wirklich einfachen Nutzerführung wahrscheinlich das Programm, was ein Einsteiger als erstes benutzen könnte. Ja, dann für die Leute, die jetzt serverseitig arbeiten, womit ich mich auch wieder nicht mehr auskenne, da gibt es also verschiedene, ich nenne das nur mal, das ist alles paketiert und noch vieles mehr. Also wenn ich mir einen Server aufsetzen will, mit dem ich entweder Karten berechnen will, die ich zur Verfügung stellen möchte oder gerenderte Teils zur Verfügung stellen will. Also wenn ich sozusagen selber meine Karten distributieren will, dann ist also sehr viel auch hier vorhanden paketiert. Da ich nicht genau weiß, wie das alles geht, kann ich nicht sagen, das ist ein vollständiger Satz an Werkzeugen, aber ich gehe einfach davon aus, dass der Satz an Werkzeugen vollständig ist. Wenn einer sagt, das ist nicht der Fall, da fehlt dies oder das, dann meldet euch, tretet an das GIS-Team ran und sagt, hier, wir hätten gern das, könnt ihr das nicht machen oder noch besser, könnt ihr mir dabei helfen, das zu machen. Das ist eigentlich die optimale Situation, weil ich sage mir immer, wenn mir was wichtig ist, dann ist es keine gute Strategie zu warten, bis jemand anderes das für mich gemacht hat. Sondern wenn mir was wichtig ist und ich will es wirklich, dann versuche ich das selber mit voranzubringen und selber in der Hand zu nehmen. Sonst ist es im Umkehrschluss nicht richtig wichtig. Das muss man sich mal klar machen. Und das hat mich eigentlich auch hier zum Ziel geführt bei diesen Sachen. Ich habe festgestellt, dass man nicht darauf warten kann, bis andere Leute die eigenen Probleme lösen. Das funktioniert nur, wenn das große Probleme sind, die viele interessieren. Und das ist in diesen Spezialgebieten meistens nicht der Fall. Da ist es meistens so, dass nur wenige Leute das Problem haben. Und wenn ich dann der Erste bin, der da vorangeht und versucht, das in den Griff zu kriegen, dann kriege ich garantiert Hilfe. Und das ist es, dass dann viele Leute dann doch, also man kriegt die Leute nur dann ran, wenn man selber anfängt, was zu tun. Und dann geht das auch voran. So, dann habe ich noch ein paar Links zusammengestellt. Also, wie gesagt, diese Folie ist bei mir online gestellt, wird auch hier vom Linux-Tag online gestellt. Die Wiki vom Debian GIS-System, dann haben die so eine komplette Paketübersicht, die wird auch aus diesem Taskzeug generiert. Dann diese einzelnen Themengebiete, die zeige ich jetzt im Anschluss noch ein bisschen im Netz, solange wir Zeit haben und keine Fragen sind. Dann gibt es so eine Live-Images, die erstellt werden. Es gibt so einen Debian Live-Helper, da kann man sagen, packe mir das und das und das und das Paket auf meine Live-CD. Und das Schöne an diesen Metapaketen ist wiederum, dass ich sage, packe mir das Metapaket auf die Live-CD, dann habe ich alles. Weil der zieht sämtliche Abhängigkeiten nach und dann kann ich sozusagen die Live-CD sehr leicht erstellen, indem ich sage, Metapaket drauf und dann ist es fertig. Dann machen die Debian GIS-Leute noch so ein Package-Thermometer. Das ist, da vergleichen sie, welche Versionen in Ubuntu drin sind und Debian Testing, Debian Stable und so. Das ist so ein Vergleich. Das will ich auch nochmal implementieren in dieses Blends-Framework, weil ich habe festgestellt, dieses Blends-Framework ist im Prinzip daraus entstanden. Da gab es Debian Edu, Debian Med und Debichem und so. Und die hatten alle ihre einzelnen Tools. Und die haben gesagt, im Prinzip haben diese ganzen Blends alle eigentlich gewisse Werkzeuge, die aber für alle sinnvoll sind. Und dann habe ich sozusagen, um die für diese Idee zu interessieren, also dieses Blends Dev, wie die Metapakete erzeugt werden, das ist eigentlich bei Debian Edu erfunden worden. Und ich habe da sozusagen das Debian Edu in einem Perl-Skript durch eine Variable ersetzt. Da kann ich dann reinschreiben, was ich will, GIS, Med, Chemie oder so. Und dann funktioniert das für alle, im Wesentlichen mit ein paar Patches noch. Und diese Webseiten, die habe ich dann auch den GIS-Leuten, die habe ich denen sozusagen untergejubelt. Ich hatte nichts mit denen zu tun, aber ich habe gesagt, ich baue euch das. Guck mal, das ist schön. Das finden die auch schön, aber dann müssen wir noch dran weiterarbeiten so ein bisschen. Und die haben eben dieses Package-Thermometer und das will ich dann auch noch übernehmen. Das macht die dann wieder aufgeschlossener für dieses Gesamtkonzept. Dann gibt es eine Mailingliste und einen IRC-Channel. Nach mehrere Mailinglisten, eine ist ein bisschen nutzerorientiert. Ihr habt die Nutzerstatistik gesehen. Und IRC, ich weiß nicht, wie aktiv die sind. Ich bin so ein bisschen IRC-Leserechtschreibschwäche. Ich lese das kaum. Gebe ich meinem persönlichen Freizeit keinen Platz für. Das ist meine persönliche Einstellung. Muss man also ausprobieren. Ich kann nicht dazu sagen, wie da diskutiert wird. Als Fazit habe ich dann noch, wir haben also zahlreiche GIS-Applikationen für Debian bereits paketiert. Die Maintainer leisten eine sehr hochwertige technische Arbeit. Also wie gesagt, dieses Krass, das ist auch sehr komplex, also das ist nicht so mal einfach schnell gemacht. Es hängen viele Abhängigkeiten dran, das machen die alle sehr schön. Leider haben sie kaum eine Außenwirkung, so Vorträge, Info, so. Ich mache das jetzt mal sozusagen als Quereinsteiger. Diese Blend-Strategie müssten sie vielleicht noch etwas mit integrieren und dann fände ich es auch sinnvoll, wenn die ihre verschiedenen, mehr oder weniger parallel arbeitenden Teams so ein bisschen zusammenbringen würden, dass sie so gegenseitig ein bisschen zusammenarbeiten. Man sieht, die Teams sind ein bisschen dünn gesät. Also da gibt es andere Teams, da sind 10 Leute richtig heftig dabei. Und das Gewinnen neuer Teammitglieder, da verwenden sie nicht so viel, wie gesagt, Vorträge halten, Upstream-Developer interessieren und anleiten und so ein bisschen helfen, so reinbringen. Das wäre sehr schön, wenn das dann noch passieren würde. Und gemeinsame Sprints, das heißt Entwicklertreffen, wo man sich ein Wochenende zusammensetzt und zusammen Probleme löst. Das ist unheimlich erfolgreich. Ich kann das mit meinen Grafiken richtig nachweisen. Da sieht man, ab dem Jahr werden Sprints gemacht und da geht das hoch. In allen diesen Metriken, die ich hier gezeigt habe, sieht man das ganz deutlich. Das ist sehr hilfreich. Also wenn sich Leute zusammensetzen, funktioniert sehr viel über das Internet, aber es ist sehr wichtig, es auch zusammenzusetzen. Im Prinzip kann man das Ganze, was ich erzählt habe, alles ganz gut zusammenfassen. Tue Gutes, das tun Sie, und rede darüber wäre noch wichtig. So, ich habe jetzt eine Weile drüber geredet. Das sind also, hier sind die Folien zu finden. Und Fragen kann ich gerne beantworten. Und wenn keine Fragen sind, kann ich dann noch hier diese Webseiten zeigen, was da alles Schönes gibt. Und wenn jemand noch einen Kaffee braucht, dann sagt er Bescheid. Oder lautes Gähnen hält mich auch vom Reden ab. Was auch immer. Also gibt es Fragen, stelle ich erst mal.
Alle Wünsche sind glücklich.
Gut. Dann zeige ich noch was. Ja, ja, ja.
Projekt selber.
Ja, ja. Das ist also, das sind also diese, das ist jetzt das Themengebiet OpenStreetMap. Wie gesagt, ich stelle erst mal vor, was es hier alles gibt. Also zum Beispiel kann ich immer gucken, welche Versionen sind denn von dem Paket verfügbar. Das ist also, kann ich jederzeit abfragen. Ich sehe auch, wenn wir mal ein bisschen runter gucken, aha, hier ist ein gelber Punkt, da ist eine neue Upstream-Version verfügbar. Das wird mir alles angezeigt. Das wird alles automatisch generiert. Sehe ich also von dem Prun, ist nicht die aktuellste Version paketiert, sondern da müsste noch was getan werden. Das tritt momentan ein bisschen häufiger aus dem einfachen Grund, weil derzeit ist Debian eingefroren. Das werden die Leute, die mit Debian beschäftigt sind, wissen. Und solange Debian eingefroren ist, kommen keine neuen Versionen rein. Das ist also normalerweise, gibt es die neuen Versionen deutlich schneller. Gerade bei so einem...
Bitte? Auch nicht zu SID?
Nein, wir laden möglichst nicht zu SID hoch, weil wenn jetzt ein Fehler in Testing auftritt, dann muss das Programm in SID korrigiert werden und dann zu Testing. Und daher ist das ein bisschen blockiert. Wenn, dann laden Leute zu Experimental hoch, wenn man es wirklich einen Grund gibt. Ja, also deswegen ist das hier jetzt ein bisschen... Man sieht hier auch... Screenshot oder sowas, wie das aussieht. Das finde ich das Schöne an diesen Taskseiten, dass hier die Leute auch gleich sehen, was los ist. Hier, wenn man sagt, hier ist noch kein Screenshot, dann kriege ich ja sofort einen Link. Kann ich drauf gehen. Muss ich gucken, wo das jetzt hier kommt. Hier. Gehe ich zu Screenshots Debian.net und dann kommt dann sofort der Paket eingetragen. Wenn ich mit dem Paket arbeite, kann ich dort sofort eintragen oder hochladen den Screenshot. Und nach, das wird noch manuell nochmal geguckt, dass da keine Aktfotos hochlädt oder sowas. Und dann landet das etwa eine Woche später dann auf den Seiten, in den Paketbeschreibungen. Also überall in Debian ist das da drin. Soweit dazu. Also wenn jetzt jemand durch diesen Vortrag motiviert wird, nur so ein paar Screenshots hochzuladen, bin ich schon froh. Das wäre super. Oder hier Sachen zu übersetzen, weil... Ich sage mir auch, wer auf diese Seite geht, der kennt sich ein bisschen mit dem Themengebiet aus. Ich bin das nicht. Also meine Idee dazu war auch, ich habe ja viel so eine Biologie-Software gemacht, ich bin Physiker, ich verstehe nicht, was die da machen. Ich wollte das übersetzen, habe aber gesehen, das ist keine gute Übersetzung. Wenn ich jetzt aber Biologen auf so eine Seite ziehe und sage, hier, könnt ihr das nicht mehr übersetzen, machen die das viel besser. Und so genauso ist das hier. Also die Idee, warum ich hier die Übersetzung auch gleich mit zum Korrigieren und so anbiete, ist, dass... Die Seiten sind relevant für die Nutzer und die werden da vielleicht was machen. Ich sehe hier auch ein Popcon, also ein Popularity Contest, das zeigt mir, wie viele Leute das benutzen. Hier sind es 67 und 25 haben es davon kürzlich abgedatet und hier sind 82, das sind schon ganz gute Zahlen. Das sagt mir auch wieder eine Information, wenn ich ein konkurrierendes Programm, das gucken wir mal bei Viking zum Beispiel, das macht eigentlich das Gleiche. Das benutzen sogar 119. Das heißt, offensichtlich ist meine Einschätzung, dass das GPS-Prune das beliebtere Programm ist, was ich so sehe, falsch, weil das Viking benutzen offensichtlich 119 Leute. Da kann man also gucken, was ist jetzt für mich das Richtige. Ja? Da gibt es auch eine neue Upstream-Version, das ist so ähnlich, nehme ich mal an. Ja, das ist auch eine 1.3 zu 1.4, ich weiß nicht, ob die das synchronisiert haben, wahrscheinlich nicht. Was ich hier, ja? Wer das tatsächlich verwendet. Also das basiert auf dem Popcon. Wenn man Debian installiert, wird man gefragt, willst du am Popularity-Kontext teilnehmen? Und dann wird was installiert, was per HTTP so ein Profil der Pakete hochlädt. Und da wird folgendes gesagt, wer es installiert hat, wann es geupdatet hat. Und dann gucken die immer nach den Timestamps, wann das Programm zuletzt angefasst wurde. Und das ist die relevante Zahl, finde ich. Also das sind die, die arbeiten wirklich damit und nicht bloß installiert mal per Zufall. Das hilft ja nicht. Ja? Installiert per Zufall haben es sozusagen alle, die das Metapaket installiert haben, die haben das auch. Dann würde ich ja gar keine Differenz sehen. Ja, das ist ja wirklich das, was da ist. Dann kann man immer noch gucken, wo das gemaintained wird. Das ist also hier im Git. Da kann ich also, wenn ich jetzt Probleme habe mit dem Paket, kann ich mir die Paketierung angucken. Also eine Sache, das ist alles da. Was haben wir, kann ich noch zeigen. Hier unten haben wir noch so eine Kategorie. Die sind jetzt rot, das ist hier nicht so richtig schön zu sehen. Diese Einträge habe ich mit Hand gemacht und zwar, das ist sozusagen eine To-Do-Liste. Was gibt es noch auf dem Gebiet Relevantes, ist aber noch nicht paketiert. Ja, da könnte man sagen, oh, ich will dem Team helfen und gucke ich mir das mal an. Wie bitte? Der Jens, wo ist der Jens?
Jens König, ja, der Rüssel.
Ah ja, ah, das ist hier... Genau. Da ist sozusagen, auf die Liste kommt sozusagen, wenn ich zu Hause bin, noch ein weiteres Paket, was ich gestern gesehen habe, dieses Big Map oder Kubik Map, das fand ich sehr schick. Wer den Vortrag gestern gesehen hat, ich definiere mir den Ausschnitt auf der Karte und lade dann die entsprechenden Teils runter in dem Style und so und dann kann ich mir eine Karte davon erzeugen als zum Drucken oder so. Das finde ich sehr schick. Werde ich auch paketieren und das wird dann hier wahrscheinlich dann nochmal demnächst reinkommen. Das ist so eine schöne Aufgabe für die Heimfahrt, das mal zu paketieren. Ja, dann gibt es sogenannte Depp-Tags. Die sind ja nicht so sehr sprechend. Manche sind da sollte sozusagen, das Depp-Tagging sollte sagen, das ist eine GIS-Applikation und das ist keine GIS-Applikation, die sind leider noch nicht hier so erfasst, die Tags, aber das ist auch eine Art, Debian-Pakete zu kategorisieren. Da müsste sich auch mal jemand hinsetzen und das für das GIS-Thema bereitstellen, diese Depp-Tags. Wir haben das in der Biologie, gibt es dann hier Gensequenzierung, das und das und da kann man nochmal eine weitere Klassifizierung finden und dann kann man auch hier als Nutzer wieder sagen, hingehen und diese Depp-Tags dann für ein Paket, was man kennt, zum Beispiel bei dem hier, da ist es noch nicht getaggt, da könnte man das taggen. Gut, noch Fragen dazu? Könnte auch noch, wenn es mir nicht gelungen ist, euch aufzuwecken, dann holt euch noch einen Kaffee, oder wenn ihr keine Fragen habt.
So, naja. Dann fragen wir nochmal, ob noch jemand Fragen hat oder Fragen aufgetaucht sind. Und ansonsten würde ich sagen, bedanken wir uns herzlich.
Könnte ich denn die OSM-Leute so ein klein wenig über die Enttäuschung hinweg helfen, dass das kein OSM-Vortrag war? Ihr dürft doch gerne Nein sagen. Gut, nichts.
Also keine Meinung heute, gut. Am frühen Morgen.
Ja.
Geht klar.
Schönen Dank.